Herzlich willkommen zur Blauen Stunde. Am Mikrofon ist Jutta Schorstack. Heute haben wir ein spannendes Thema, an dem sich die Geister scheiden, und das heißt Filmstadt Wiesbaden. Ist sie es? Ist sie es nicht? Darüber wollen wir in dieser Sendung reden, und zwar mit unserem Gast im Studio, dem Kameramann Rüdiger Kortz. Guten Abend, Rüdiger.
Guten Abend.
Rüdiger, im Caligari wurden zwei deiner Filme gezeigt, in der Reihe Filmstadt Wiesbaden. Also ist damit nicht schon völlig klar, dass Wiesbaden eine Filmstadt ist, da es eine Reihe gleichen Namens gibt?
Naja, man kennt ja Verpackungen, die manchmal Dinge zeigen, die gar nicht drin sind. Also auf mich kann ich das ganz konkret beantworten. Film ist etwas, was der Normalbürger damit verbindet, dass es im Kino stattfindet. Und das, was wir machen oder wofür ich gearbeitet habe und die Filme, die dort gezeigt wurden, das sind Fernsehprodukte. Und wenn es auch zum Teil ein kleines Fernsehspiel ist, trotzdem Fernsehen. Das heißt für den kleinen Guckkasten, nicht für die große Leinwand. Und Wiesbaden, ja, Filmstadt. Also Fernsehstadt würde ich unterschreiben, ja.
Zunächst einige biografische Notizen zu dir, bevor wir das Thema vertiefen. Studium Kommunikationsdesign, seit 25 Jahren freischaffender Kameramann, Schwerpunkte Dokumentation, Werbung, Industrie. Hunderte von Filmen, preisgekrönt, entweder du selbst wurdest es oder Filme, an denen du mitgewirkt hast. Bist du eigentlich aus Wiesbaden?
Also ich bin ein bisschen Spätberufener. Ich bin mit 11, 12 Jahren ins Weichbild gekommen nach Georgenborn. Meine Eltern sind hier hingezogen. Der Vater war hier tätig und wir mussten mitkommen. Aber geboren, aufgewachsen bin ich in Oberursel. Das ist nicht allzu weit weg, aber doch nicht Wiesbaden.
Wie hast du denn die Stadt in deinen Anfängen, in deinen beruflichen Anfängen wahrgenommen? Als du schon mit Film zu tun hattest?
Ja, also für mich war das erstmal der Einstieg, weil ich hier mein erstes Praktikum bekommen habe, als ich überhaupt den Gedanken gefasst hatte, in der Branche zu arbeiten. Bin dann aber flugs nach Berlin gewechselt und als ich dann zurückkam, habe ich das schon erstmal als einen herben Schnitt empfunden. Das kann jeder nachvollziehen, der mal eine Weile in Berlin gelebt hat. Aber ich habe auch sehr schnell die Vorteile von Wiesbaden kennengelernt, denn in meinem Beruf hat man so ein leicht asoziales Leben. Man ist aus allem Beständigen rausgerissen und oft unterwegs. Und ich habe das sehr genossen, die kleine Wiesbadener Fußgängerzone als so eine Art soziale Infrastruktur zu erleben, wo man, ohne dass man die Leute unbedingt kennt, aber man kennt die Gesichter, durchmarschieren kann und dann kommt man auch wieder zu Hause an.
Und was Film betrifft, fandst du nicht, dass hier besonders viel los war, oder?
Naja, Film, Fernsehen.
Fernsehen
ist eine Menge, Menge los oder auch los gewesen. Es gab ja mal den größeren Studiokomplex im Taunusfilmgelände. Das ist leider Geschichte. Es gab das ZDF mal hier. Das ist leider Geschichte. Der HR war hier auch mal stärker. Das ist zumindest noch marginal vorhanden mit dem Landesstudio im Landtag. Aber als Zuträgerstadt, als Schlafstadt für andere Produktionsstandorte, ja, das funktioniert. Nein, es gibt den HR hier in der Nähe, es gibt den SWR, es gibt das ZDF, alles Standorte, es gab Sat.1, da ist schon eine Menge gemacht worden und es gibt nicht ohne Grund hier jede Menge kleine Nachbearbeitungsfirmen, kleine Produktionsfirmen, die für Fernsehen zuarbeiten. Das ist ganz lebendig und da habe ich auch, muss ich schon sagen, Lohn und Brot gefunden, das ist ja auch nicht wenig.
Ja, inwieweit ist denn deine berufliche Karriere mit Wiesbaden verbunden?
Also wichtige Produktionsfirmen waren hier und wichtige Autoren, die Themen so bearbeitet haben, dass sie auch einen Raum gelassen haben, dass Kreativität stattfinden kann. Es gibt ja Fernsehbereiche, wo Kreativität nur im ahnungsweise vorkommt und es gibt andere Produkte, wo es die zwingende Voraussetzung ist. Da habe ich Glück gehabt. Hier gab es einige Firmen oder einzelne Firmen, die sich stark engagiert haben, die auch bewusst in diese Richtung gegangen sind und da konnte ich mich reinwerfen.
Wie ist denn der Markt für Kameramänner bzw. Filmschaffende in Wiesbaden?
Also verglichen mit anderen Regionen in Deutschland, speziell mal Köln, Berlin, München, ist das hier so, dass sich nicht alle auf den Füßen stehen. Es ist schon ein bisschen angenehmer. Also ich kenne Berlin, ich kenne Köln, ich kenne München und da ist schon Hauen und Stechen. Und da ist auch ein hartes Dumping untereinander und da sitzen die Produktionsfirmen enger beieinander und haben richtig Probleme, mit noch weniger Geld noch mehr Qualität abzuliefern. Das mit der Qualität ist hier jetzt genauso geworden, die muss man auch abliefern, aber man hat noch nicht ganz diesen brutalen Druck.
Schließlich ist Wiesbaden eine Weltkur- und Kongressstadt. Das färbt vielleicht ab, wer weiß es.
Naja, es ist jedenfalls ein angenehmes Umfeld.
Was macht denn überhaupt eine Filmstadt aus?
Naja, eine Filmstadt macht allen alles in allem aus, dass es viele starke, finanzkräftige Produktionsmöglichkeiten gibt, dass überhaupt eine Menge an Volumen erzeugt wird. Und erst auf dem Hintergrund dieses Volumens kann auch Qualität entstehen und kann es sich auch dauerhaft halten. Also Berlin, natürlich eine Filmstadt, großer Studiokomplex. Da gibt es jede Menge Leute, die da auch hinarbeiten können. Da gibt es Leute, die auch frei finanzieren können. Hier in Wiesbaden ist das alles nicht eine, nicht zwei, ich würde mal sagen drei Nummern kleiner. Es hängt stark, sehr stark am Tropf der Öffentlich-Rechtlichen. Da werden die Beine schwer und die Fantasie kann nicht große Sprünge machen. Da fehlt es am Kapital, am schlicht und ergreifend am großen Umsatz.
Wer Filmstadt Wiesbaden hört, denkt im Allgemeinen an die goldenen Zeiten in den 50er Jahren, als in den Ateliers unter den Eichen jede Menge Spielfilme gedreht wurden, oft mit großen Ufa-Stars. Da hegte man noch große Träume, dass das was wird und dass es so weitergeht. Zur Erinnerung einen kleinen Oldie-Mix aus der guten alten Zeit. Schön, gell?
Ach, wunderbar. Geht richtig ans Herz. Mein Gott.
Das waren Filmmusiken aus »Wenn der weiße Flieder wieder blüht« mit der ersten Filmrolle für Romy Schneider. Und Götz George spielte auch mit. Dann »Bonjour Katrin« mit Katharina Valente und »Captain Bye Bye« mit Hans Albers. Alle Filme hier gedreht in Wiesbaden. Rüdiger, welche Art Filme waren das, die hier gedreht wurden?
Naja, das sind die Filme, die mal despektierlich als Opas Kino bezeichnet wurden, spätestens nach dem Oberhausener Aufbruch, als die jungen Filmemacher des neuen deutschen Kinos sich formiert hatten, just gegen diese Art von Filme. Ich denke, das sieht man heute ein bisschen abgeklärter und vielleicht auch mit einem gewissen Respekt vor der formalästhetischen Qualität, die durchaus da vorhanden war. Das war ja richtig reguläres Handwerk, was dort gearbeitet wurde. Das waren auch gute Schauspieler. Die Machart war halt dann irgendwann altbacken und mit dem Wechsel um die 60er, 70er herum war das dann auch obsolet. Und ich denke mal, das ist auch der späteste Zeitpunkt, wo diese Art zu produzieren auch sich wirtschaftlich überlebt hatte, weil alles musste schlanker werden und schneller werden und da haben diese Strukturen nicht mehr gegriffen.
Wir machen mal einen kurzen Rückblick. Schon 1919 fing alles an. Wusstest du das?
Ja, es gab ja mal so eine schöne Institution in Wiesbaden, dass in den Reisinger Anlagen Kino gezeigt wurde, Freiluftkino. Und zwar auf einer ganz improvisierten Ebene. Der Uwe Schriefer war da einer der Frontmänner. Und da gab es so Truwein. Der hatte in seinem Archiv, ein manischer Sammler von alten Kopien, hatte der einen Stummfilm, der einen Krimi in New York darstellte, der just am Biebricher Rheinufer szenenweise gedreht war. Natürlich ein Brüller, wenn man das gesehen hat.
Ja, 1919 fing alles an. Das war damals Edi Dengel, der die AXA-Film gründete. Sein Sohn Fred, auch er Jahrzehnte im Geschäft, den kennst du sicher noch,
ja, ne? Ja.
Meinte allerdings noch kurz vor seinem Tod in den 90er Jahren, eine Filmstadt Wiesbaden habe es nie gegeben. Ende der 40er, nach dem Krieg sah es aber ganz gut aus, denn der damalige Oberbürgermeister von Wiesbaden, Redelhammer, interessierte sich für Film und hatte große Pläne. Er holte die Ufa nach Wiesbaden. Erster in den Wiesbadener Studios gedrehter Film war übrigens Mordprozess Dr. Jordan 1949 nach einer wahren Geschichte. Ziel war, jährlich 8 Spielfilme zu produzieren. Das hat leider in den seltensten Fällen geklappt, aber 1953 und 1954 waren fette Jahre. 1957 jedoch war der Traum vom großen Kino vorbei, denn die alte Ufa wurde zerschlagen. Waren es auch Perlen der Filmkunst, die damals produziert wurden? Du hast ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Sieh dich vor.
Ja, ich meine, das ist natürlich frech von heute auf die Zeit geschaut, einfach grob da drauf zu schlagen. Es ist heute ja nicht anders. Nicht alles, was heute gemacht wird, sind Perlen der Filmkunst. Also da dürfen die Nachgeborenen gerne auch ihren Daumen rauf und runter richten. Heute sehe ich diese Filme mit einem gewissen Schmunzeln und ich habe lange Zeit im Bergkirchenviertel gewohnt und Teile der Außenszenen von der Weiße Flieder sind dort gedreht und ich habe sogar noch Leute getroffen, die daran teilgenommen haben. Das ist natürlich dann ganz witzig, wenn man so diesen Filmen nachmarschieren kann. Sie mir unbedingt anschauen, weil ich sie als Dokumente der Filmhistorie angucken würde. Das wäre ein bisschen weiter hergeholt. Da gäbe es andere, die vorneweg da kommen müssten.
Aber es wurden nicht nur die bekannten 50er-Jahre-Schmonzetten gedreht, sondern auch Filme, die das Prädikat besonders wertvoll erhielten. Außerdem, jetzt muss ich dich mal aufklären, einen Goldenen Löwen gab es für Jenseits des Rheins von André Cayatte. Nach Cannes geschickt wurde Das letzte Rezept mit Ove Fischer. Eine Oscar-Nominierung gab es für Die Bauten für Martin Luther. Und 1950 bekam der in Wiesbaden ansässige Kurt Oertel für seinen Michelangelo einen Oscar, weltbester Kulturfilm. Und einen deutschen Filmpreis gab es auch, Weg ohne Umkehr, 1953. Was sagst du jetzt?
Ich kann noch einen draufsetzen. Also wir haben für einen Film über den Künstler Jim Dine im Jahre 96 eine Oscar-Nominierung bekommen als besten kurzen Dokumentarfilm. Ja, das ist schön. Also ich würde fast mal sagen, man müsste diese ganzen Dinge, die mir auch nicht bekannt waren, vielleicht mal in einer Caligari-langen Nacht zusammenfassen und sich mal anschauen. Das wäre ja auch witzig.
Prima Idee. Ich nenne noch ein paar Titel, vielleicht kennst du die Filme. Entscheidung im Morgengrauen, Liebestraum, Affäre Nina B., Dr. Med Hiob Pretorius, Abschied von gestern, Rosenriesli und Der schweigende Engel, beide mit der kleinen Christine Kaufmann und Solange du lebst. Kennst du was davon?
Ja, 5 bis 6 davon habe ich von gehört, 1, 2 habe ich gesehen.
Die zuletzt genannten Filme entstanden in der Regie von Harald Reinl. Das ist der legendäre Regisseur der Winnetou-Filme, die aber leider nicht hier gedreht wurden. Eine der Darstellerinnen war übrigens die Wiesbadenerin Karin Dorr, die Reinl später geheiratet hat. Das ist unsere Wiesbaden-Connection noch. Apropos Winnetou. 2012 ist für alle Fans ein Feier- und Gedenkjahr. 100 Jahre Todestag von Karl May, 50 Jahre der erste Spielfilm Der Schatz im Silbersee. Und im Vorgriff auf die Feierlichkeiten spielen wir heute schon mal den Ohrwurm von Martin Böttcher. Dein Kameramann-Kollege Joachim Giel vom ZDF, mit dem ich viele Filme gemacht habe, hat übrigens nach Ansicht von Schatz im Silbersee beschlossen, Kameramann zu werden. Da war er 8. Hattest du ein ähnlich prägendes Filmerlebnis in deiner Kindheit?
Ja, also ich habe mich beim Schatz im Silbersee spontan in die Hauptdarstellerin verliebt. Da war ich 6. Nein, prägendes Erlebnis Richtung Kino. Na, ich kann nur sagen, Kino hat mich, soweit ich zurückdenken kann, begleitet und war immer der große dunkle Raum, der mystisch sich öffnet und dann ein helles Fenster zeigt und diese flimmernden Lichter über mir. Großartig, großartig, großartig. Aber Erweckungserlebnis in Sachen eigene Arbeit, nein. Das kam viel, viel später. Lange Umwege, amöbenhafte Suchbewegungen, Zeichnen, Malen, Bildhauerei, Theater, Bühnenbild, alle möglichen Ecken, Rock, Musik, Theater sogar. Himmel, habe ich mich verirrt. Aber irgendjemand hat mich dann mal zur Seite genommen, geschubst und gesagt, pass auf, bewirb dich doch mal. Und ja, so ist es dann gekommen.
Joachim erzählte übrigens, dass sie damals sehr gestresst waren, weil die FSK die Karl-May-Filme erst ab 12 freigab. Immer die bange Frage, klappt es irgendwie doch ins Kino zu kommen, obwohl man erst 10 war. Zehntausende Kinder wurden von Albträumen geplagt. Aber die Chosa hatte Gott sei Dank ein Happy End. Die Produzenten erbarmten sich und schnitten die ärgsten Gewaltszenen raus, legten sie nochmal der FSK vor. Die FSK erbarmte sich auch und gab die Filme dann ab 6 frei. Womit wir bei den Institutionen in Wiesbaden wären. Filmstadt heißt ja nicht nur Spielfilme produzieren, auch nicht Fernsehfilme. Rüdiger, welche Institutionen sind das und wofür sind die zuständig?
Hier in Wiesbaden, da gibt es die Murnau-Stiftung, freiwillige Selbstkontrolle, die von dir zitierten Einstufungen vornimmt. Es gibt ein Filmarchiv, Das sind schon mal ganz wichtige Institutionen, die auch sehr verdienstvolle Arbeit leisten. Obendrein auch regelmäßig kleine Programme zeigen, die, ja, die schon das Interesse verdienen, das sie auch bekommen.
Dann haben wir noch FBW, Filmbewertungsstelle.
Richtig.
Die SPIO, Spitzenorganisation der Filmwirtschaft.
Die muss mir glatt entgangen sein.
Und ich glaube, wir haben noch andere Institutionen. Wir haben noch nicht über das ZDF gesprochen oder nur ganz kurz. Also welche Rolle spielte das ZDF für die Filmstadt Wiesbaden?
Naja, Filmstadt Wiesbaden war ja irgendwann ausgeträumt, Ende der 50er, und die Studios waren aber da. Und als Anfang der 60er der Plan aufkam, das ZDF als ein damals noch sogenanntes Adenauer-Fernsehen zu gründen, war ja auch die Suche nach einem Standort gegeben. Als es dann letztendlich in der Form, in der es dann auf zum Start kam, aus dem Provisorium, ich glaube, es war in Eschborn oder Kelsterbach, aus Baracken herauskam, letztendlich hier landete, waren das schon ganz erstaunliche Umstände für eine kleinere Stadt wie Wiesbaden. Und das hat ja auch lange gehalten und hat enorm ausgestrahlt. Und ich glaube, das wirkt sogar heute noch fort. Es ist sehr bedauerlich, dass damals noch nicht begriffen wurde, dass Kulturförderung, Filmförderung, Fernsehförderung eben vor allem auch Wirtschaftsförderung ist. Und derer hätte es dringend bedurft, also auch eines politischen Willens, das hier zu halten und zu fördern. Da waren andere cleverer, geschickter, schneller mit den bekannten Ergebnissen. Leider ist es so, dass das derart nachhaltig den Standort Wiesbaden, was den größeren Komplexe betrifft, geschadet hat, dass eigentlich nichts mehr übrig geblieben ist. Es gibt zwar noch das Taunusfilmgelände, aber das ist eine reine Immobilienverwertungsgesellschaft jetzt mit ganz geringen Anteilen noch. Es gibt noch die Firma Pille, eine international aufgestellte Verleihfirma, aber die könnten von dem Geschäft, das in Wiesbaden läuft, nicht leben. Die haben Dependancen in Köln und in Berlin. Anders ginge das gar nicht. Und so geht es auch anderen Firmen, die dann just dem Geschäft, wo es eben stattfindet, nachgezogen sind.
Wir kommen mal auf eine andere Wiesbadener Institution, nämlich das kommunale Kino. Welchen Stellenwert in der Filmstadt Wiesbaden hat das Caligari?
Ja, das ist natürlich ein ganz enormer Glücksfall oder auch, wenn man so will, das Happy End für eine lange traurige Geschichte, denn Wiesbaden war über viele, viele Jahre hinweg ein reiner Monopolabspielort, wo es nur einen gab und der hat alle Kinos dominiert. Das hat lange verhindert, dass sich irgendetwas bilden konnte. Es gab dann so halbherzige Versuche, das auf den Weg zu bringen. Es gab so kleine Piratenstücke, die das versucht haben, nebenbei zu machen. Aber erst mit der Gründung und Ausstattung des Caligaris hat das wirklich eine Heimat gefunden. Und das ist ganz enorm. Und da wird Wiesbaden auch zu Recht von vielen drum beneidet.
Das Caligari räumt regelmäßig Preise ab für seine Programmgestaltung. Gerade wieder mal den hessischen Kinokulturpreis. Da sind die Festivals X-Ground, Go East, Atlantis, das Fernsehkrimi-Festival. Da sind die Programme, die Wiesbadener Vereine selbst gestalten können. Da sind die Filmgespräche mit den Machern. Dazu kommt natürlich das laufende Programm. Habe ich was vergessen, um das Loblied auf das Caligari zu singen?
Ja, also die Partys, die im Anschluss an die verschiedenen Ereignisse stattfinden, sind schon legendär. Nein, das ist enorm, ne, wenn man sich das mal so vor Augen führt. Und man fragt sich, wie das so viele Jahre gehen konnte ohne das Caligari.
Das Caligari ist ein Juwel unter den deutschen Lichtspielhäusern, sagt Volker Schlöndorff und hat damit unser Lieblingskino ein für alle Mal geadelt. Und er ist sicher einer unserer prominentesten Wiesbadener Filmschaffenden, Volker Schlöndorff. In seiner Autobiografie erzählt er, wie Film seine Leidenschaft wurde. Das Apollo in der Moritzstraße war ein Ort der Verheißung, hier war er Stammgast und nach der Faust im Nacken war es um ihn geschehen. Er wollte Kameramann werden. Und um sich nach den Berufsaussichten zu erkundigen, ging er mit seinem Vater in die Studios unter den Eichen, wo Romy Schneider gerade den Weißen Flieder drehte. In seinem Buch beschreibt Schlöndorff die schnöde Auskunft des Studioleiters. Ei, Herr Doktor, machen Sie den Bub nicht unglücklich, lassen lieber was Anständiges lernen. Wie findest du das, wenn du das hörst?
Ja, das ist ja heutzutage noch nicht viel anders. Also die meisten Kollegen, die ich kenne, sind nicht auf einem anständig gelernten Weg in den Beruf gekommen, sondern da gibt es keinen Weg, den man irgendwie benennen könnte. Es gibt alles. Es gibt Leute, die Taxifahrer waren, es gibt Leute, die waren Schreiner, es gibt Leute, die haben ein geisteswissenschaftliches Studium gemacht. Es gibt alles und alle Wege sind möglich. Aber dass der gute Volker Schlöndorff den Weg ins Apollo fand, liegt ja auch ein bisschen daran. Die Oranienschule, das ist ja gerade mal dreimal über den Kopf gefallen, dann ist man im Kino und ich könnte mir vorstellen, dass er die eine oder andere Stunde da auch statt in der Schule im Kino verbracht hat, was ich sehr sympathisch finde.
Ja, und Kameramann ist Schlöndorff dann auch nicht geworden und in Wiesbaden blieb er auch nicht. Der Rest ist bekannt, für die Blechtrommel bekam er den Oscar. Die Musik zum Film ist übrigens von Maurice Jarre, der mehrere Oscars für seine Werke bekam und wir hören Laras Thema aus Dr. Zhivago. Vor vielen Jahren meinte der Produzent Ronald Knetschke, die filmpolitische Bedeutung Wiesbadens sei genauso provinziell wie Wiesbaden selbst. Tja, was denken die Filmschaffenden heute? Hören wir mal.
Ilona Grundmann, Filmproduzentin.
Ja, habe ich mich lange nicht getraut, mich so zu nennen, weil ich ja aus dem Handwerk komme. Aber jetzt mache ich das. Und ich bin ja schon seit 35 Jahren Filmproduzentin. Bin ich ganz stolz drauf.
In Wiesbaden?
In Wiesbaden.
Dann bist du prädestiniert, uns etwas dazu zu sagen, ob Wiesbaden eine Filmstadt ist.
Oh, nein. Also ich glaube nicht, dass ich was Tiefgreifendes dazu sagen kann, weil ich glaube, Wiesbaden ist keine Filmstadt, sondern eine Fernsehfilmstadt. Dann schon, das bin ich schon der Meinung, ja. Es gibt ja gute Anbindungen hier an die Fernsehsender, ZDF, Südwestrundfunk, Hessischer Rundfunk und so. Und es gibt viele erfolgreiche Filmproduzenten, mit denen man hier gut zusammen existieren kann. Aber eine Filmstadt, das war es, glaube ich, mal 1953, als Romy Schneider mit ihrer Mutter »Wenn der weiße Flieder wieder blüht« gedreht hat, oben in der Taunusfilm.
Das zum Lachen, das wissen alle.
Ja, das ist das, was man sich gemerkt hat. Das gibt, glaube ich, ein Buch von der Stadt und da steht es drin, ja.
Was macht denn eine Filmstadt aus?
Also zum Beispiel in Wiesbaden gibt es keine Serie, die hier gedreht wird. Und hier leben auch keine Stars. Also ich denke, dass Mickey Rourke ein bisschen spät gekommen ist. Und also hier leben keine Stars und hier gibt es auch keine Serie, die hier etabliert ist. Also so wie der Tatort in Münster. Ein Fall für zwei wird in Frankfurt gedreht, aber Wiesbaden hat sowas nicht. Also ich finde, dass die Stadt und das Caligari zusammen respektable Filmfestivals hier ins Leben gerufen haben. Also dafür gebührt Wiesbaden Anerkennung. Aber sonst, naja, was wir gut haben, sind gute Dienstleister hier. Also auf engstem Raum. Das ist fantastisch. Also da gibt es die Magenta, Pille, Höhne. Das sind alles gute Kollegen. Die Tonstudios, Oliver Engelhardt, Ben Turek und jetzt der Stefan Höfler. Man findet hervorragende Kamerateams hier. Kötter, Autoren, Grafiker, also das macht das Leben hier leicht zu produzieren, das muss ich schon sagen. Man findet auch gute Unterstützung hier in Wiesbaden. Also die hessische Polizei hat uns immer unterstützt, wenn wir Dreharbeiten hatten hier in der Stadt und auch der Kurdirektor hat uns in die Spielbanken gelassen. Also das fand ich an Wiesbaden immer sehr sympathisch. Jetzt ist Wiesbaden vielleicht doch eine Filmstadt. Also ich...
Sag bitte nochmal, wir waren davon abgekommen, was macht eine Filmstadt aus?
Also es gab mal einen freundlichen Herrn, der zu uns kam vom Wirtschaftsministerium und der hat gefragt, was man denn so tun könnte, um die Produzenten zu unterstützen hier. Also es war mal so ein Anlauf, glaube ich, Wiesbaden als Filmstadt mehr zu etablieren. Und dann haben wir unsere Wünsche gesagt, er möchte uns doch so ein bisschen näher bringen mit der Industrie. So dass wir noch ein zweites Standbein kriegen, nicht nur jetzt Fernsehen. Ich glaube, er hatte einen kurzweiligen Nachmittag bei uns, aber wir haben nie wieder was davon gehört. Also diese Initiative ist verpufft.
Du wünschst dir mehr Unterstützung von den zuständigen Stellen in der Stadt?
Na, dass Verbindungen geschaffen werden, dass man die Industrie besser kennenlernt, sodass die nicht über Agenturen gehen, die irgendwo in anderen Städten sitzen, sondern dass sie mit den kreativen Machern hier direkt in Kontakt kommen. Ich beschwere mich nicht, aber wenn du mich jetzt fragst, ist Wiesbaden eine Filmstadt, sage ich nein. Also Woody Allen kommt nicht hierher und dreht. Der weiß gar nicht, dass es Wiesbaden gibt. Ja? Die fahren alle nach Berlin und das ist ja auch in Ordnung so. Also über Wiesbaden hinaus müssten wir bekannt sein. Also ein Wim Wenders kommt auch nicht hierher drehen oder ein Werner Herzog. Also Wiesbaden ist nicht existent.
Tom Spalleck, Filmproduzent.
Filmstadt Wiesbaden muss man ja zunächst mal ein bisschen historisch sehen. In Wiesbaden wurden früher mehr Filme wohl noch produziert, oder Spielfilme besser gesagt, was ja heute nicht mehr so der Fall ist. Es gibt also ja direkt ein Filmgelände in Wiesbaden auch, und ein Filmgelände ist ja schon irgendwie eine Voraussetzung für eine Filmstadt, also unter den Eichen, wo früher, ich glaube schon in den 20er Jahren, Filme produziert wurden und wo auch die Einrichtungen entsprechend waren. Hinzu kommt natürlich, dass Wiesbaden nicht nur Filmstadt, sondern eigentlich heute mehr Fernsehstadt ist. Und auf diesem historischen Boden hat sich natürlich auch eine Filmwirtschaft entwickelt, die jetzt sicherlich nicht so groß ist wie vielleicht vergleichsweise in Berlin, in Hamburg oder München oder in Köln auch, aber doch eine ganze Reihe von mittelständischen Film- und beziehungsweise Fernsehproduktionen sind hier beheimatet. Und man kann da schon mit Fug und Recht sagen, dass es eine der Filmproduktionsmittelpunkte Deutschlands ist.
Haben Sie einen Überblick, wie viele Produktionsfirmen es in Wiesbaden gibt?
Ich glaube so, es sind um die 40. Ich habe mal nachgeschaut vor einiger Zeit, und man kennt ja nicht alle, aber ich habe nachgeschaut und bin so auf 40 gekommen. Kann sogar mehr sein. Vielleicht waren auch einige Doppelnennungen dabei, ich weiß nicht, aber so um die Dreh herum, und das finde ich schon recht beachtlich für eine Stadt unserer Größe. Hinzu kommt ja natürlich, dass das gesamte Ballungsgebiet Rhein-Main, dazu gehört eben auch Mainz und auch zum Beispiel Darmstadt, um ein bisschen weiter zu gehen, also doch auch einige Filmschaffende beheimatet. Also ich denke da zum Beispiel an Volker Weyker, den inzwischen bedeutendsten und besten Live-Regisseur in Deutschland, der die ganzen Übertragungen von Fußballspielen und auch von Live-Events macht. Das sind alles so, bildet dann so ein Netzwerk hier in unserer Region, dass man eben sehr ohne großen Aufwand auch eine Mannschaft zusammenbekommt, um einen Film zu machen. Und das heißt also, es sind sowohl die Human Resources da, als auch die ganzen technischen Ausrüster, von denen man Geräte leihen kann, die Geräte herstellen etc. Also beste Voraussetzungen, um Filme zu drehen. Noch nicht so viel Spielfilme oder nicht mehr, aber was unsere eigenen Pläne angeht, so würden wir sehr gerne die Stadt Wiesbaden wieder mehr zur Filmstadt machen, indem wir mal in nächster Zeit mal einen Spielfilm auch produzieren wollen. Es ist immer so der kleine oder große Traum von Filmschaffenden, eben auch mal ein solches großes Werk, was auch auf die Leinwand kommt, zu schaffen und nicht nur ins Fernsehen. Das ist natürlich auch eine schöne Sache, aber Spielfilm ist immer noch so die Königsdisziplin.
Richtig Film.
Ja, richtig Film.
Was macht denn überhaupt eine Filmstadt aus?
Ja, eine Filmstadt macht aus, dass es eben von der Infrastruktur her möglich ist, Filme zu machen. Das heißt also, dass die Produktionsfirmen ansässig sind, dass es Personal ansässig ist, dass es also Kameraleute, Cutter, Regisseure, Drehbuchautoren etc. vor Ort gibt, auf die man jederzeit sehr einfach zugreifen kann. Ich glaube, das ist das Wesentliche, was eine Filmstadt ausmacht. Natürlich ist dieser historische Aspekt, dass sozusagen der Geist des Filmes durch die Straßen weht, auch irgendwie von Bedeutung, aber das ist nicht so richtig greifbar. Aber ich glaube, dass das hier in Wiesbaden der Fall ist.
Sind Sie sich damit einig, mit Ihren Kollegen einig darüber, dass Wiesbaden eine Filmstadt ist?
Ja, also ich bin mir durchaus mit vielen anderen einig, dass Wiesbaden eine Filmstadt ist und auch bleiben wird. Von großer Abwanderung spüre ich nichts. Die Firmen, die mittelständischen Firmen, die hier ansässig sind, gibt es alle schon eine ganze Reihe von Jahren. Es kommen immer wieder welche dazu, es fallen mal welche raus, aber eigentlich ist es eine sehr konstante Zahl an Filmschaffenden, die hier in Wiesbaden ansässig sind. Und das ist durchaus, glaube ich, ein recht ansehnlicher Prozentsatz von Arbeitnehmern.
Peter Fries, Geschäftsführer der Omnimago GmbH Postproduktion.
Jawohl.
Peter,
Ihr seid erst seit ein paar Jahren in Wiesbaden mit eurer Dependance. Also kannst du genau was erzählen über Filmstadt Wiesbaden? Hast du denn schon den Eindruck bekommen, dass Wiesbaden eine Filmstadt ist?
Ja, Jutta. Also seit ein paar Jahren sind wir hier in Wiesbaden. Natürlich sind wir hier angekommen, weil wir auch mit vielen Mitarbeitern hier im Deutschen Filmhaus in Wiesbaden mit unserem Unternehmen hier eingemietet sind, ein paar Räumlichkeiten haben, du hast es ja schon gesehen. Und natürlich ist das Ziel in erster Linie zwar für Fernsehen tätig zu sein, aber insbesondere hier in diesem, man kann ja nicht sagen, es ist ein altehrwürdiges Gebäude, sondern es ist ja ein neues Gebäude, das Deutsche Filmhaus, aber mit der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung sind wir natürlich ganz eng am Thema Film dran. Und insbesondere natürlich Film, das ist auch in meinen Augen oder in meinem Sinne ein Stück Zelluloid. 25 Bilder pro Sekunde im Fernsehen, aber 24 Bilder pro Sekunde im Kino. Und das ist etwas Besonderes. Und das ist etwas aus den, es fängt eigentlich schon 1800 an, 1890, 1900 Stummfilmzeit, 50er, 40er Jahre Tonfilmzeit. Und die Murnau-Stiftung hat ja sehr viele Filme in ihrem Rechtebestand. Und das ist unser Ziel, für die Murnau-Stiftung natürlich tätig zu sein, hier mit der Omnimago GmbH. Aber auch natürlich für andere Kunden, die mit ihren Filmen zu uns kommen. Und wir bearbeiten die Filme dahingehend, dass sie eben im Fernsehen gezeigt werden sollen und können. Und so, dass der Zuschauer auch einen schönen Eindruck davon hat. So wie er vielleicht einen alten Schrank in sein Wohnzimmer stellt und sagt, der ist wohnzimmertauglich, so wollen wir eigentlich heute dafür Sorge tragen, dass ein alter Film immer noch mit Patina über den Bildschirm geht oder vielleicht auch im Kino läuft, aber er natürlich als alter Film zu sehen ist.
Also du hast ein altmodisches Verständnis von Film.
Ich würde sagen, ich habe ein sehr realistisches Verständnis von Film, denn Film wird ja nicht mehr heute unbedingt auf Film gedreht. Wir sprechen ja immer von Film, aber heute ist Film digital produziert, digital hergestellt und es wird auch digital gespeichert. Und natürlich gibt es in der Wahrnehmung eines Films große Unterschiede, ob ich einen alten Spielfilm sehe im Fernsehen und den gleichen Spielfilm im Kino. Da kann ich eigentlich nur raten, wenn man das kann, soll man sich den Film im Kino anschauen. In einem Programmkino, und gerade hier in Wiesbaden gibt es das wunderschöne Caligari. Sich da einen Film anzuschauen, ist ein Genuss und er erschließt sich einem in ganz anderer Weise, wie ich persönlich finde, als würde ich diesen Film im Fernsehen sehen, weil das Fernsehen ist doch noch ein bisschen Flimmerkiste, auch wenn es heute die schönen großen Monitore gibt und alles flach geworden ist, aber vielleicht sind dann durch auch die Inhalte ein bisschen flacher geworden.
Wollen wir nochmal auf die Ausgangsfrage zurückkommen? Filmstadt Wiesbaden, ja oder nein?
Wenn ich es so sehe, muss ich sagen, heute Wiesbaden Filmstadt, nein. Das fängt mit ganz banalen Dingen an. Es gibt hier, glaube ich, nur noch eine Filmproduktionsfirma, das ist die Odeon Film TV mit Sitz unter den Eichen. Alle anderen Filmproduktionen, ich will jetzt die ganz kleinen mal wirklich nicht als Filmproduktion bezeichnen, die werden mir das auch nachsehen. Es gibt viele Filmschaffende hier in Wiesbaden, die Dokumentationen und Ähnliches drehen, die möchte ich jetzt erstmal nicht erwähnen, aber auch nicht außen vor lassen. Aber die richtigen Filmproduktionen, um eine Stadt wie Wiesbaden als Filmstadt zu titulieren, die gibt es nicht mehr. Und die Odeon Film TV dreht auch keine Kinofilme hier in Wiesbaden, sondern die dreht Fernsehfilme. Das ist ja der allseits bekannte Fall für zwei zum Beispiel oder der Staatsanwalt. Aber beides läuft im Fernsehen. Also als Filmstadt würde ich Wiesbaden schon auch heute deshalb nicht mehr bezeichnen, weil auch sicherlich die Institutionen, Behörden mit den Anforderungen einer Filmproduktionsfirma, die sie dann an die Stadt richtet, weil man Straßen sperren muss, weil man Drehorte braucht. Damit ist man gar nicht mehr so firm und glaube ich auch so daran gewöhnt, dass man das in der Stadt auch lebt und weiß, ah, da dreht ja derjenige oder da wird hier was gedreht. Auch wenn sich Wiesbaden sehr gerne als Filmstadt sieht, bin ich der Meinung, heute ist Wiesbaden von einem Filmstadt Wiesbaden weit entfernt, leider.
Hat man in Wiesbaden da was verpasst?
Eindeutig ja. Ich glaube, dass man zunächst mal nicht die Leidenschaft hat und dass man sich gerne damit schmückt, Wiesbaden als Filmstadt zu sehen. Und dies tut man sicherlich schon seit vielen Jahren, aber meine Eindrücke sind doch die, dass man schon allein deshalb was verpasst hat, weil aus der Historie gesehen Wiesbaden immer mehr verkümmert ist. Es gibt keine lebendige Filmszene mehr. Und woran es gelegen hat, kann ich nicht genau sagen, aber ich bin der Meinung, dass es sicherlich auch einen politischen Willen gemangelt hat, dass es nicht leider zu bestimmten Zeiten Menschen da waren, die sich intensiv dafür eingesetzt haben, eine lebendige Filmindustrie hier vor Ort auch gedeihen zu lassen. Und das bedarf nicht nur des politischen Willens oder der Aussage, wir wollen Filmstadt sein, sondern auch der echten Unterstützung von Produktionsfirmen.
Wie ist deine Einschätzung? Ist der Zug abgefahren?
Ich denke, dass der Zug generell nie abgefahren ist, dann, wenn man etwas möchte. Ich lebe ganz gerne mit dem Gedankengang, wenn ich etwas möchte, finde ich einen Weg, wenn ich etwas nicht möchte, finde ich Argumente. Dennoch, ganz realistisch betrachtet, sehe ich hier keine, außer sicherlich vielen Filmschaffenden, die es nach wie vor auf jeden Fall gibt, aber das sind nicht die, über die wir vielleicht jetzt sprechen. Es gibt viele, die sich intensivst einsetzen. Also das Caligari habe ich vorhin genannt als ein wirklich fantastisches Programmkino. Und da gibt es Menschen, die sich dieses Projektes annehmen und die in den vielen, vielen Jahren wirklich Sorge dafür getragen haben, dass das auf jeden Fall eine Größe in Wiesbaden geworden ist. Da sehe ich Filmstadt Wiesbaden Engagement ganz klar ja. Es gibt viele Filmfestivals hier. Auch das ist sicherlich eine Stärke und eine Größe. Es gibt Einzelkämpfer, die mit wenig Budget, um nicht zu sagen mit gar keinem Geld, versuchen, etwas auf die Beine zu stellen und das erfolgreich machen. Das ist vom Trickfilmfestival, vom Herrn Kreck angefangen. Das geht über die Frau Bayrich mit dem Caligari. Das geht die Andrea Wink mit X-Ground. Es gibt so viele Filmfestivals. Die Murnau-Stiftung hat ihr eigenes, ich will nicht sagen Filmfestival, aber ihre Präsentation des Kurzfilmpreises. Also da sehe ich Filmstadt Wiesbaden, ja. Aber auf der Produktionsseite, das ist ja nur alles Reproduktion. Das ist ja nur sozusagen Wiederholung. Und das ist das, was man mal sozusagen auf der Leinwand schon hatte. Aber im Bestreben, Neues zu produzieren, da sehe ich Wiesbaden in der Tat vielleicht sehr weit abgeschlagen vor anderen Städten. Und da denke ich schon, da ist der Zug eigentlich so ein bisschen abgefahren.
Die Filmmusik, die wir gerade hörten, hat vermutlich jeder, aber auch jeder erkannt. Für die 2-3 Ignoranten sei es dennoch gesagt, Ennio Morricone, spiel mir das Lied vom Tod. Rüdiger, du hast gehört, was die anderen gesagt haben. Möchtest du etwas ergänzen?
Ja, das ist alles sehr klug und auch richtig und auch gut analysiert. Ich würde eines hinzufügen. Was für einen Filmstandort wichtig ist, klar, wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die wurden in Länge, Breite, Höhe benannt. Was aber aus meiner Sicht noch mindestens genauso wichtig ist, ist das, was ich immer Hefe nenne. Das sind Ausbildungsstätten, das ist ein Klima, wo Menschen sich aufgefordert fühlen, da will ich was machen und da finde ich ein paar Gleichgesinnte und mit denen gehen wir jetzt los. Das ist ja heutzutage alles kein Hexenwerk mehr und man muss sich gar nicht von einer bedrohlichen Technik beeindrucken lassen. Die Mittel und Wege wären da. Was fehlt, und da ist Wiesbaden halt sehr, sehr spät an den Start gekommen, ist eine Ausbildungsstätte, die auch verzahnt ist mit der Industrie und die Möglichkeiten eröffnet, sei es über Festivals, über Preise, über Förderungen, Talente zu entwickeln und auch Seilschaften zu entwickeln, die dann auch irgendwann wirtschaftlich werden. Und dann geht auch was.
Es gibt ja hier die Fachhochschule. Was gibt es sonst noch?
Es gibt private Initiativen, aber das war es dann auch schon. Ich meine, in Deutschland hat es ja in den letzten 15 Jahren eine Inflation der Medienausbildungsstätten gegeben. Als ich anfing, gab es 4. Da war München, Berlin, Hamburg und Nürnberg, glaube ich, noch. Das war's. Als ich das letzte Mal durchgezählt habe, waren es an die 70. Daraus ergibt sich auch notwendig eine Inflation der Abschlüsse und auch der Absolventen, die sich ja die Klinken in die Hand geben und Generation Praktikum spielen. Aber das ist auch mit Sicherheit der ein oder andere drunter, der es trotz alledem seinen Weg gehen wird. Und warum nicht auch hier in Wiesbaden? Nur es muss dann eben auch dieses Klima geben. Ne? Also das Caligari am, sag ich mal, am Ende der Futterstrecke ist da. Da kann es gezeigt werden. Die Frage ist, wie kommt es dahin, dass auch produziert werden kann?
Wo du von dem Klima sprichst, gibt es denn eigentlich auch in Wiesbaden so eine Szene?
Also, als ich anfing, gab es den Filmclub Leibniz-Schule. Ein Herr Labenski vom ZDF hat dort seinen privaten Hobby gefrönt und mich zumindest, in Anführungszeichen, angefixt. Ich habe dann auf 16mm Filme vorgeführt und fand das großartig. Später habe ich mein erstes Geld als Kartenabreißer in Kinos verdient und auch das war großartig. Eine Szene, die gab es mal, aber die fand so in einem piratenhaften Off-Off-Milieu statt. Allenfalls jetzt im Umfeld des Caligari, wir drehen uns, wenden uns immer um denselben Punkt herum, hat das. Es gibt einzelne Produzenten, die auch verzahnt sind mit jungen Studenten, die sagen, hey, wir machen einfach, wir posten unsere Sachen auf YouTube, wir produzieren einfach und das Entscheidende ist, dass wir möglichst viele Klicks kriegen. Da geht das auf einer ganz anderen Ebene und da geht das deutlich über die Stadtgrenze Wiesbaden hinaus und dann ist es auch gar nicht mehr wichtig, wo man eigentlich sitzt. Viel wichtiger ist, hat man hier ein Netzwerk von Leuten, die gleich ticken, die lustig sind, die Spaß daran haben und wollen. Und dann kommt die Ökonomie irgendwann hinterhergedackelt. Witzigerweise sind diese Leute, die ich in diesem Milieu erlebe, sehr erfolgreich, zum Beispiel im Bereich Werbung oder Industriefilm, denn dort werden ganz im Gegensatz zu den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten Experimente durchaus gerne gesehen und angenommen.
Noch eine kurze Frage zum Schluss. Wie steht's denn mit dem Publikum? Hat Wiesbaden eigentlich ein Filmpublikum?
Ja, Wiesbaden hat keine Uni. Wiesbaden ist nicht Mainz, um es mal ganz gleich böse auszudrücken. Da fehlt es schon mitunter.
Aber bald hat Wiesbaden eine Uni, also das heißt die Fachhochschule und dann die EBS.
Ich bin sicher, dass die EBS dazu führen wird, dass der Umsatz von Cocktails steigen wird. Aber ob er unbedingt dem Wiesbadener Kinolandschaft hilft, nun ja, man wird sehen. Das Publikum, es ist ein bisschen schwierig in Wiesbaden. Also ohne das kommunale Kino hätten rein kommerziell orientierte Kinoanbieter für ein breiter aufgestelltes Programm schlechte Karten. Das ist nach wie vor so.
So, das war's für heute. Vielen Dank, Rüdiger Kortz, fürs Kommen. Und ich verabschiede mich. Am Mikrofon war Jutta Schostak. Und jetzt bringe ich nochmal unseren Wiesbadener Filmschlager zu Gehör, wenn der weiße Flieder wieder blüht. Jetzt aber in einer Fassung von Max Rabe.